Eine batterieelektrische Pistenraupe, kann das trotz eisiger Temperaturen und hohem Energieverbrauch funktionieren? Das erfahrt ihr heute im Elektroautomobil-Podcast. Also los geht's! Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Elektroautomobil-Podcasts. Ich bin Markus Zacher, Chefredakteur des Magazins Elektroautomobil.
Und ich bin Valentin Buss, Zukunftsforscher mit fast 20 Jahren Branchenerfahrung. Ja, im Podcast und natürlich auch im Magazin blicken wir immer wieder über den Tellerrand der Elektromobilität. Und ein Fahrzeug, an das man dabei nicht unbedingt zuerst denkt, sind elektrische Pistenraupen. Zu dem Thema haben wir heute zwei Experten zu Gast. Das ist einmal Christian Zimmermann von der Firma Xelom und Ingo Schlutzius von Powder Project. Hallo ihr beiden.
Hallo zusammen.
Ja, bevor wir jetzt hier vielleicht so ein bisschen die Fachdiskussion starten und uns mal genauer angucken, was eine elektrische Pistenraupe so alles können muss oder was sie leisten kann. Christian, vielleicht erstmal kurz zu dir. Was ist eigentlich die Firma Xelom und was machst du da? Ich denke, es haben noch nicht alle Zuhörerinnen und Zuhörer von euch gehört. Und dann können wir vielleicht auch nochmal kurz auf Ingo zu sprechen kommen, was eigentlich das Powder Project ist. Aber vielleicht erstmal zu dir, Christian.
Also die Firma Xelom, wir hatten das als Projekt gegründet vor über 6 Jahren, Dezember 2019, als Startup und einfach als Test, ob das überhaupt möglich ist. Wir hatten damals die Idee, es wäre doch sicherlich interessant, den hohen Wirkungsgrad bei einer Elektromaschine oder für ein Elektrofahrzeug auf so eine Arbeitsmaschine umzusetzen und hatten das dann gestartet als Projekt. Und es hat sich gut entwickelt. Und heute gehört die Xelom zu der Technoalpin Holding. Technoalpin ist der Weltmarktführer in Beschneiungstechnologie, hat natürlich auch viel mit Elektromotoren zu tun. Und das passt da sehr gut dazu. Und ich mache das Produktmanagement und auch das Salesmanagement in der Firma.
Okay, schon mal vielen Dank. Und ja, Ingo, wie sieht's bei dir aus? Was ist dein Job? Was ist das Powder Project?
Also wir sind ein Ketski. Unternehmen in Georgien. Bedeutet, wir bringen Freerider aus der gesamten Welt in den Tiefschnee in Georgien. Ich habe die Firma oder das Projekt vor 10 Jahren gestartet und wir wachsen. Wir haben jetzt mittlerweile 3 Locations. Aktuell betreiben wir in diesem Winter 2 davon und machen das natürlich mit herkömmlichen Dieselmaschinen, meistens gebrauchte Maschinen. Und wir bringen Freerider mitten in die Natur, mitten in die Berge. Natürlich hinterlassen wir da einen ziemlich großen Fußabdruck und den möchte ich natürlich gerne reduzieren. Und deswegen sind wir auf die Idee gekommen, mit Xelom aus verschiedenen Gründen diesen Fußabdruck zu reduzieren und testen jetzt die elektrischen Maschinen hier im Tiefschnee in Georgien.
Mhm. Das ist ja schon mal spannend. Also Catskiing ist vielleicht nicht jedem ein Begriff. Habe ich das richtig verstanden, dass man mit einer Pistenraupe praktisch sich einen Weg bahnt irgendwo in ein, ja, sonst nicht bestelltes Terrain sozusagen und von da dann wieder runterfährt?
Genau. Also wir haben hier eine Region erschlossen, wo sonst im Winter nie jemand war. Wir bringen Gruppen, jede Gruppe mit Bergführer. Die gehen mit der Snowcat, werden sie auf den Berg hochgefahren. Dann fährt die Gruppe mit dem Bergführer im Tiefschnee den Berg hinunter und wir sammeln die Gruppe wieder ein. Ist im Prinzip ähnlich wie Heliskiing, das ist den Leuten eher ein Begriff. Ist natürlich etwas günstiger als Heliskiing, hat aber auch viele andere Vorteile und ist gerade für die Region hier im kleinen Kaukasus in Georgien das beste Fortbewegungsmittel, um den Tiefschnee, um die Einsamkeit zu erschließen.
Ja, wenn wir jetzt über hier Catskiing und über die Snowcat sprechen, Christian, bei uns sagt man ja eigentlich irgendwie Pistenraupe. Bei Cat denken die meisten wahrscheinlich an die Katze. Kannst du die Begrifflichkeit so ein bisschen aufklären, warum ihr euer Produkt Snowcat nennt?
Ja, im Englischen bedeutet Pistenraupe einfach Snowcat. Also im internationalen Bereich ist die Pistenraupe entweder die Firma Pistenbully, wie das klassische Tempo. Weltmarktführer oder eben die Schneekatze oder die Snowcat. Und die Südtiroler, da wir eine Südtiroler Firma sind, die sagen auch Schneekatze und daher kam die Ableitung zu Snowcat.
Wie sieht jetzt so ein Gerät aus? Wie kann man sich das ungefähr vorstellen und was muss das Gerät können? Also was ist so die Hauptaufgabe?
Also wir haben zwei Projekte ineinander verknüpft. Das heißt, die erste Challenge ist natürlich als nicht fachkundiger oder nicht als fachkundige Firma, als Startup eine Pistenraupe zu bauen, was eine Challenge ist, weil es gibt nur zwei große Hersteller eigentlich auf dem Markt. Und das ist sicherlich nicht, weil es so eine geringe Nachfrage ist, sondern weil es doch eine relativ große Sache ist, sowas funktionsfähig zu bauen. Mhm. Und das zweite Projekt war dann natürlich, das zu elektrifizieren oder die Elektrokomponenten zu verknüpfen. Und wir sind weltweit der Erste, der wirklich Born Electric, machen wir auch in der Werbung, der wirklich um die Batterie herum die Pistenraupe gebaut hat.
Das ist ja wahrscheinlich auch die einzige Chance, auf dem schon ja verteilten Markt überhaupt als neuer Einsteiger noch irgendwie sich einen Marktanteil sichern zu können, technologisch einen ganz anderen Ansatz zu fahren, oder?
Ja, und auch meine persönliche Meinung ist, es ist der einzige Weg, wie das auch überhaupt funktionieren kann, indem man das wirklich richtig konzipiert, auch die Batterien groß genug gestalten kann. Wir haben das bei der Automobilindustrie hinreichend gesehen, wie die Deutschen da ins Straucheln gekommen sind, bis sie endlich mal angefangen haben, wirklich ein Elektroauto zu bauen. Also meine persönliche Meinung, Elektrifizierung funktioniert nicht, auch nicht bei Pistenraupen. Man muss es wirklich komplett von der Pike auf elektrisch bauen. Und wir sind natürlich einfach die Spezialisten zwischenzeitlich, weil wir konzentrieren uns nur auf Elektro. Wir schauen nicht einen Verbrennungsmotor an, wir schauen nur Elektrokomponenten an. Und das, denke ich, macht uns zwischenzeitlich auch so stark mit 32 Fahrzeugen auf dem internationalen Markt in nur 6 Jahren. Mhm.
Das ist auf jeden Fall schon mal eine ordentliche Leistung dafür, dass ja, dass eben der Markt ja schon so dicht eigentlich belegt ist. Wie kann man sich jetzt die Auslegung von der Snowcat vorstellen? Also jeder, der vielleicht so ein bisschen schon mal Skifahren war im alpinen Raum, der kennt ja die Pistenraupen und weiß, dass die da abends mehrere Stunden lang die Pisten hoch und runter fahren, teilweise auf steilstem Gelände, dann gesichert mit irgendwelchen Ketten und so weiter und da tonnenweise Schnee bewegen. Und die Strecke ist ja da gar nicht das Thema, sondern eben eher die Arbeit, die da verrichtet werden muss. Was sind da so die typischen Anforderungen, die so eine Snowcat bewältigen muss?
Also das Hauptkriterium ist natürlich die Arbeitsleistung, die Flächenleistung, was die Bergbahnen immer sagen. Da sind wir natürlich aufgrund auch von der Breite, unsere breiteste Maschine ist also über Kettenbreite gesprochen, 3,50 Meter. Wenn man die Mitbewerber sind 4,20 Meter und 4,50 Meter breit. Also wir haben da noch einen nächsten Step nach oben. Wir haben angefangen mit 2,80 Meter. Wir haben praktisch klassisch angefangen, mal die Idee war, so eine Loipenmaschine, so eine kleine zu bauen, weil wir natürlich erstmal schauen wollten, wir hatten ja keine Erfahrung, funktioniert das überhaupt? Dann haben wir die Batterie berechnet. Die Batterie ist eine Größe von 300 Kilowattstunden, was schon ganz ordentlich ist. Und wir schaffen es im Schnitt eigentlich deutlich über 5 Stunden zu fahren mit der kleinen Maschine, auch mit der Präparationsmaschine von 3,50 Meter. Je nach Schneeart und Gelände können wir bis zu 5:30 Stunden fahren, aber man schafft halt auch bloß mal 2,5 oder 3 Stunden. Das kommt wirklich auch wie beim Elektroauto auf den Fahrer an, wie schnell fährt er oder wie ist auch die Schneeart. Und da sind wir momentan auch am Versuche machen, um das effizienter zu gestalten, um die Abstimmung der Motoren in Wetterthemen. Da liegt noch viel Potenzial drin. Und wir sind da wirklich drauf spezialisiert. Wir geben da alles in die Richtung Elektromobilität, dass es fehlerfrei funktioniert. Wir haben jetzt den dritten Winter die Maschinen auf dem Markt und in den Skigebieten und können auch schon sagen, das kann der Ingo nachher bestätigen, wir fahren wirklich für die kurze Dauer schon sehr, sehr fehlerfrei.
Ich habe jetzt mal so nebenher ein bisschen überschlagen. Du meintest so 5 Stunden, vielleicht sind es mal nur 3. Das heißt, irgendwo die Durchschnittsleistung im Betrieb liegt dann irgendwo bei 60 bis 100 kW, die benötigt werden. Das ist auf jeden Fall schon ganz ordentlich. Also vielleicht mal so zum Vergleich, wenn man jetzt mit dem Auto auf der Autobahn fährt, da hat man vielleicht so einen Durchschnittsbedarf von 15, 20 kW. Das ist eigentlich ziemlich wenig. Und da sieht man, dass da schon ein bisschen mehr verarbeitet wird. Spielt dann auch die Steilheit eine entscheidende Rolle oder ist das gar nicht ganz so wichtig, weil man sozusagen auch ein bisschen rekuperieren kann?
Also wir rekuperieren natürlich, aber die Steilheit macht insofern einen Unterschied oder eine Wichtigkeit, weil natürlich uns 70 Zentimeter zur klassischen Pistenraupenbreite, also für die Skipisten, fehlen. Und bei 70 Zentimeter Auflagefläche fällt natürlich dementsprechend auch etwas Traktion, vor allem gerade jetzt in so einem Powder-Skigebiet. Deswegen bauen sie hier die Tracks, die dann ein bisschen fester sind, dass man da dann auch fahren kann. Aber das Endziel ist also schon auch breiter zu werden und auch auf die Flächenleistung zu kommen. Uns, ganz ehrlich gesagt, hat der Markt etwas überrannt. Wir haben also gestartet, wie gesagt, mit der 280er und wir hatten kaum die 280er auf dem Markt beim ersten Kunde. Dann wollte der schon eine 320er, die nächste Breite. Und kurz drauf, den nächsten Winter, hatten wir eigentlich schon die 350er rausgebracht, weil einfach die Kunden das unbedingt ausprobieren wollten. Mhm.
Wie ist denn eine normale durchschnittliche Einsatzdauer von einer Pistenraupe? Also kommt ihr da mit diesen 2,5 bis maximal 5,5 Stunden schon an so eine Schichtdauer ran oder müsst ihr zwischendurch einmal aufladen und dann eine zweite Tour fahren?
Ja, also die meisten Skigebiete fahren natürlich länger. Auch der Ingo fährt länger hier in Georgien mit seinen Maschinen. Wir müssen da schon zwischendrin aufladen. Was einfach wichtig ist in derzeitigen technischen Stand, finde ich, man muss das Elektrofahrzeug ein bisschen differenzierter sehen und auch anders einsetzen, muss einfach die Arbeit, den Arbeitsbereich für das Elektrofahrzeug finden. Mhm. Das ist wie wenn ein Vertreter natürlich 100 Kilometer jeden Tag fährt oder 600, ist vielleicht das Elektrofahrzeug machbar, aber nicht unbedingt das beste, schnellste Mittel. Und so haben wir natürlich auch im Skigebiet, haben wir immer Einsatzzwecke, Kinderskiland, Stationen, wo man gut rausschieben kann. Die Maschine ist natürlich extrem stark. Wir haben die stärkste Pistenraupe der Welt. Die hat 693 PS, also 510 kW. Und die hat extrem gute Schubleistung. Wir können alle Schneekanonen transportieren mit der Maschine. Und unser System ist einfach ein multifunktionales, vollelektrisches Kettenfahrzeug. Und das ist was, was komplett neu ist auf dem Markt, weil wir denken das Ganze komplett elektrisch. Und das ist eigentlich noch etwas, was viel mehr Zukunftsperspektive bietet, wie die klassischen Hersteller das bisher gemacht haben. Hm. Es ist natürlich auch so, wir laden zwischenzeitlich schon mit 300 kW. Das heißt, wenn der Liftbetreiber das Skigebiet genügend große Stromreserven hat, was meistens kein Problem ist in großen Skigebieten, dann ist die Maschine, wenn der 4 Stunden gefahren ist, dann machen die meisten, viele Skigebiete machen dann sowieso eine kleine Pause, eine Abendpause, eine halbe, dreiviertel Stunde oder Stunde, dann ist die Maschine wieder voll, dann fährt man wieder 4 Stunden. Mhm. Und dann kommt der Faktor Kosten natürlich zum Tragen. Und wenn man das dann ins Verhältnis setzt, dann hat man da halt 25 oder je nach Strompreis Länder unterschiedlich 50 Euro Energiekosten anstelle von 200, 300, 400 Euro AdBlue und Diesel. Mhm. Und dann fängt es an, interessant zu werden für den Betreiber.
Du hast gerade einen interessanten Punkt eben angesprochen, das Laden. Ich meine, auch denke, Strom ist ja eigentlich in den Bergen oft genug vorhanden, weil die Lüfte müssen alle versorgt werden. Die fahren dann nachts eh nicht. Also das heißt, da ist eh Überschuss vorhanden. Man hat viel Wasserkraft, zumindest in Alpen ist ja sehr viel Wasserkraft vorhanden. Also kann die auch quasi sauber laden, relativ günstig. Aber was ich jetzt noch nicht gesehen habe, dass irgendwie Ladestationen an den Lüften oder an den Bergen stehen. Was für Ladetechnologie setzt ihr denn da eigentlich ein? Und was muss man da nachrüsten? Einfach mal so 300 kW irgendwo abziehen, das geht ja jetzt nicht mit einer Standardsteckdose oder ähnlichem.
Ja, also für den 150 kW Lader, den wir hier auch in Georgien installiert haben, da brauchen wir eine Zuleitung von 220 Ampere, was schon ganz ordentlich ist. Und der 300 kW Lader, der braucht 500 Ampere. Ist meistens kein Problem bei Bergbahnen. Hier beim Ingo war es ein bisschen aufwendiger. Er hat da wirklich viel Geld in den Hand genommen, um das zu installieren. Das kann er nachher selber genau beschreiben. Aber es funktioniert. Also wir laden auch hier in Georgien mit vollen 150 kW Leistung und auch sonst bei den anderen Kunden, zum Beispiel die OK-Bergbahn im Oberstdorf, die haben einen 300 kW Lader, da lädt die Maschine voll mit 300 kW durch. Da ist die von 52 auf 100% in 29 Minuten. Also und da geht es dann schon vorwärts. Und da ist es kein Problem, weil sie haben die Trafostation von der Beschneiung Und Strom ist natürlich zukunftstechnisch, also auch einfach steuerbar, eine SPS-Steuerung rein, auch wenn die Beschneiungsanlage angeht, dass dann der Lader vielleicht seine Ladeleistung kurz reduziert, um die Stromspitzen wieder im Einklang zu halten. Und wir sind dann auch soweit mit Weitblick auf bidirektionales Laden, das heißt Rückgewinnung, unsere Batterie, uns in unserem Fahrzeug als Batteriespeicher zu verwenden oder diesen selbst erzeugten Strom zu speichern und ihn dann aber wieder abzugeben, um Stromspitzen zu senken oder vielleicht Revisionsarbeiten über die Batterie der Fahrzeuge zu machen. Also das wäre so das Ziel, wo wir hinwollen.
Also quasi auch Vehicle to Load und Vehicle to Grid ist da schon mitgedacht. Und nutzt ihr dafür ganz klassisch den CCS-Anschluss oder guckt ihr auch schon Richtung MCS? Was sind da für Steckerstandards, die ihr einsetzt? Oder auch bei den Ladestationen, könnt ihr euch da quasi an dem am Markt bedienen, was es auch für PKW oder LKW gibt?
Genau, wir haben eigentlich normale Ladesäulen, was es am Markt gibt. Wir haben jetzt hier in Georgien haben wir einen Alpitronic-Charger aus Bozen und Stecker natürlich CCS, genau. Und alles, was zukünftig kommen wird, auch für höhere Ladegeschwindigkeiten, werden wir natürlich integrieren und auch anpassen dementsprechend.
Okay, vom PKW kennen wir ja, dass gerade im Winter bei Kälte der Verbrauch hochgeht und die Reichweite auch ein bisschen leidet. Wie ist das jetzt bei so einer Pistenraupe? Wo liegt man da verbrauchstechnisch und wie geht ihr sonst mit dem Thema Kälte um? Das ist ja auch für die Akkus eine große Herausforderung meist.
Interessanterweise haben wir 0,0 Probleme mit Temperatur. Weder mit Wärme noch mit Kälte. Wir fahren immer, also auch in Schweden bei minus 35 Grad oder in Georgien bei minus 20, die Maschinen hier stehen immer draußen im Sturm, müssen nicht geladen werden, müssen nicht aufgeheizt werden. Man schält sie ein und fährt einfach los. Wir haben natürlich durch das, dass wir praktisch die CAT um die Batterie konstruiert haben, haben wir natürlich den Vorteil, dass wir eine große Batterie haben. Wir haben eine Einzelzellentechnologie und wir haben die Batterie geschickt konstruiert und geschickt verpackt, so dass wir windunabhängig sind und natürlich ist die Batterie geheizt und gekühlt und wir haben da, ich habe wirklich noch nie und ich bin sicherlich am meisten Stunden von allen gefahren mit unserer Maschine, weil ich auch die ganzen Tests mache, noch nie einen Unterschied festgestellt, ob es jetzt 20 Grad minus hatte oder 0 Grad, immer dieselbe Reichweite. Ganz anders wie beim PKW, also ich habe selber ein Elektroauto, da macht es wirklich Riesenunterschiede.
Ja. Heizt ihr dann die Akkus kontinuierlich auf oder wie läuft das? Weil wenn du vom Auto kennt man es eigentlich, man lässt das ein paar Stunden stehen, dann ist die Temperatur schon mal ziemlich kalt und wenn man dann einen Schnelllader fährt, ohne vorgeheizt zu haben, dann passiert erstmal nicht viel. Wie macht ihr das?
Also wir haben, wenn wir regelmäßig fahren, haben wir durch das, dass die Batterie so eine große Masse ist, wir haben so eine 2-Tonnen-Batterie, also dieser Block ist 2 Tonnen schwer. Und die Masse kühlt natürlich auch langsamer ab und deswegen, wenn wir fahren, erwärmt sich die Batterie so auf 20, 22 Grad und wenn man dann lädt, dann wird sie auch auf der Temperatur gehalten und wenn die dann 12 Stunden steht, dann kühlt die vielleicht auf 5, 6, 7, 8 Grad ab. Wenn das unter 5 Grad wäre, dann stellt automatisch, wenn man startet beim Losfahren, dann die Batterieheizung ein. Und ab 6, 7 Grad ist die dann wieder ausgeschaltet und da haben wir auch keinerlei Leistungsverluste.
Wenn wir dann vielleicht mal so ein bisschen auf euren Einsatz in Georgien zu sprechen kommen, Ingo, wie kam es eigentlich dazu, dass es jetzt ausgerechnet in Georgien ist? Und vielleicht kannst du da auch noch mal ein bisschen erläutern, was ihr jetzt konkret für Anforderungen habt, was so die Besonderheiten bei eurem Projekt in Georgien sind.
Also ich bin in Georgien, weil es hier viel Schnee gibt. Zum Freeriden haben wir eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass man hier wirklich zum Powdern kommt, überdurchschnittliche hohe Schneefälle und relativ zuverlässig. Und das in einer relativen Nähe zu Europa. Kann man sonst an sich nur mit Japan vergleichen, von der Menge an Schnee. Deswegen Georgien und dass wir Interesse haben an einer elektrischen Maschine, liegt natürlich an dem Fußabdruck, als Unternehmer, der in eine neue Region geht, in ein wirklich unberührtes Tal, tut es mir halt schon ein bisschen weh, hier dann halt eine unangenehme technische Entwicklung einzuleiten, Diesel überhaupt in dieses Gebiet zu bringen. Und deswegen wäre es für mich schön, wenn das elektrisch möglich wäre. Und dann kommt hinzu als Besonderheit, glaube ich, dass bei uns die Maschine, die Snowcat, sozusagen der Hauptdarsteller ist. Im Skigebiet fährt die Maschine in der Nacht. Keiner sieht's, vielleicht hört man's. Aber der Skifahrer selbst am nächsten Morgen sieht nicht den Unterschied, war das eine Dieselmaschine, war das eine elektrische Maschine. Bei uns steigen die Freerider morgens in die Maschine ein und sind den ganzen Tag mit der Maschine unterwegs. Der Snowcat Operator ist der Hauptdarsteller. Ohne ihn kommen die Gruppen nicht auf den Berg. Und damit wird die Maschine sehr, sehr wichtig für uns. Auch was die ausstrahlt, welche Emotionen die Leute haben, wenn sie einsteigen, aussteigen, wie sie sich wohlfühlen. Und da macht es auf jeden Fall einen Unterschied, ob jetzt Dieselabgase einem um die Nase schwirren, wenn sie in der Natur sind, ob, wenn sie anfangen, Ski zu fahren, den Geräuschpegel von Maschinen haben oder nicht. Und das waren alles Gründe, wo ich gesagt habe, okay, sobald die Technologie soweit ist, möchte ich gerne auf elektrisch wechseln. Jetzt sind wir, glaube ich, hoffe ich, am Start, dass es soweit ist. Und damit werden wir jetzt diese Entwicklung anstoßen. Aber natürlich braucht das auch seine Zeit, bis es sich durchsetzt.
Mhm. Aber es klingt alles nach Plan. Habt ihr jetzt schon Touren gemacht oder ist das jetzt was, was ihr sozusagen vorbereitet habt und jetzt starten wollt in naher Zukunft?
Wir haben die Maschinen jetzt seit Ende letzten Jahres, also seit November. Unsere Skisaison geht von etwa Weihnachten bis Mitte März. Wir arbeiten mit den Maschinen. Wir probieren auch noch vieles aus. Wir hatten das gerade gesagt, bei uns ist die Steigfähigkeit sehr wichtig. Das heißt, die Maschine hat sehr viel Kraft, aber sie muss diese Kraft halt auch in den Schnee bringen. Und der Unterschied ist dann, in einem Skigebiet fährt die Maschine auf einer festen Piste. Wir fahren im sehr lockeren Tiefschnee. Und damit ist für uns zum Beispiel die Kettenbreite enorm wichtig, damit die Maschine überhaupt die Kraft ins Gelände bringt. Das heißt, wenn es sehr steil wird, haben wir noch ein paar Aufgaben zu erledigen. Wir setzen die Maschinen jetzt viel ein, dort, wo der Cat-Track hart ist und fest ist und wo es nicht zu steil ist.
Wie viele Maschinen habt ihr da jetzt bei euch im Einsatz?
Also insgesamt verfügen wir über 20 Maschinen und haben jetzt neu halt zwei elektrische Xelon.
Und wie kann man sich die dann vorstellen, wie die ausgerüstet sind? Genauso wie man es aus den Skigebieten hier im Alpenraum kennt. Also vorne so eine Schaufel oder wie sich das nennt dann dran. Und die Leute sitzen ja wahrscheinlich ja dann auch nicht unbedingt hinten auf der Pritsche drauf, sondern irgendwie gibt's dann Sitzgelegenheiten oder wie ist das dann konfiguriert, wenn ihr damit dann durchs Gelände fahrt?
Genau, im Endeffekt ist es die gleiche Maschine, die auch im Skigebiet fährt. Vorne haben wir ein Schild, dann kommt das Cockpit natürlich und normalerweise gibt es entweder Ladefläche, oft mit einer Winde für steile Pistenpräparation. Die Winde nehmen wir weg und haben dann immer eine Kabine aufgebaut. Dann hat normalerweise eine Pistenraupe hinten eine Fräse, mit der die Piste präpariert wird. Das haben wir nicht, das brauchen wir nicht, das kostet nur Energie und nimmt auch Platz weg, weil nicht immer der Platz da ist zu manövrieren, wenn wir im Gelände fahren. Und dann haben wir eine Gruppengröße von etwa 10 Leuten plus die Bergführer, die dann in der Kabine und im Cockpit sitzen.
Und wie ist so die Kundenrückmeldung? Also du hast ja gesagt, das ist dann eben auch die Attraktion oder ja, der Pistenraupe steht dann im Mittelpunkt. Gab es da im Voraus schon Leute, die gesagt haben, oh, wäre schön, wenn das elektrisch ist, oder ist das eher, dass sie, wenn sie dann das erleben, dass es auch elektrisch geht, dann überrascht sind? Das würde mich noch interessieren.
Also die Reaktion ist sehr unterschiedlich. Viele haben sofort gesagt, super, wollen wir fahren. Einige haben gesagt, oh, von meinem Elektroauto weiß ich, Kälte, Batterie nicht gut, lieber nicht. Jetzt sind wir in der Situation, dass wir es halt erst ausprobieren. Wir fahren jetzt nicht die ganzen Tage durch. Dafür fehlt auch noch Batterielaufzeit, weil der Skitag geht bei uns von 9 Uhr bis etwa 17 Uhr am Abend. Wenn wir fahren, ist das Feedback sehr gut, weil die Maschine viel leiser ist. weil die Maschine ruhiger fährt. Und natürlich kommt dann wieder das Ganze drumherum. Keine Dieselabgase, es wird das Fenster kann man problemlos öffnen. Die Begeisterung ist dann schon da, aber natürlich sehen auch alle noch, oder der Hauptpunkt ist natürlich, dass jeder 8 Stunden Skifahren möchte. Und dementsprechend ist der Einsatz momentan eingeschränkt. Und das Feedback von den Gästen ist groß. Vor allem auch von Bergführern, die mit ganzen Gruppen kommen, die uns natürlich anfragen, das würden wir gerne in der Zukunft im Programm fest übernehmen.
Ich habe jetzt zum Abschluss noch einen Punkt. Wir hatten vor ein paar Episoden über die TCO von E-Lkw gesprochen. Das ist eine relativ umfangreiche Berechnung ist. Die E-Lkw sind im Schnitt deutlich teurer in der Anschaffung, sparen dann halt bei der Maut und je nachdem auch bei den Energiekosten, die sind ja jetzt an der Ladestation nicht ganz so niedrig. Im Skigebiet vielleicht sind die niedriger, es gibt da keine Maut. Aber wie sieht das aus? Erstmal, Ingo, bei dir als Kunde, ist das für dich auch ein Business Case, elektrisch zu fahren oder eher noch teurer, aber ein Premium-Zuschlag, den man vielleicht auch bereit ist zu zahlen aufgrund der Vorteile? Oder rechnet sich das auch im Vergleich zum Diesel?
Bei mir hinkt der Vergleich enorm, weil im Catski-Business normalerweise immer gebrauchte Maschinen eingesetzt werden. Für die es, nachdem die Maschinen im Skigebiet waren, praktisch keine Nachverwendung gibt. Das heißt, die gebrauchten Maschinen sind relativ günstig. Und das vergleiche ich jetzt mit einer nagelneuen Maschine. Das wird schon schwierig. Aber für mich wird es relevant. Natürlich sind Stromkosten niedriger als Dieselkosten. Langfristig, das werden wir sehen, hoffe ich natürlich, dass wir unsere Wartungskosten reduzieren können. Aber primär geht es wirklich dadurch, einen Schritt in die richtige Richtung zu machen, der dann wiederum von unseren Freeridern wahrgenommen wird und uns natürlich dann auch einfach einen anderen Stellenwert in der gesamten Catski-Branche bringt. Und ich glaube auch, dass sich das dann indirekt darüber wieder rentiert.
Und wenn wir jetzt die Frage nochmal an Christian weitergeben, wo liegt denn so eine Xelum Snowcat mit einer vergleichbaren, also ähnliche Größe, vergleichbares Diesel-Pendant preislich? Ich muss jetzt auch nicht unbedingt absolute Zahlen nennen, das ist, glaube ich, immer schwierig, aber so prozentual ist sie doppelt so teuer, ist sie 1,5 mal so teuer. Vielleicht kannst du uns da ein paar Leitplanken noch zu geben, wo man sich da orientieren muss, wenn man jetzt hier als interessierter Schneegebietbetreiber zuhört und überlegt, ah, das könnte doch was für meine Skipiste sein.
Also grundsätzlich muss man mal sagen, wo mache ich den Preis fest? Bisher in den letzten 50 Jahren Pistenraupengeschichte war das immer so, der Preis hat sich eigentlich immer an der Leistung orientiert. Da wir mit 693 PS natürlich die stärkste Maschine auf dem Markt sind, sind wir relativ günstig, wenn man das am Preis festmacht. Klar haben wir noch nicht die Flächenleistung, aber wir sind vergleichsweise im Preisniveau wie die stärkste klassische Verbrennungspistenraupe. Was man auch noch sagen muss, auch wie jetzt hier beim Powder Project, ist natürlich zukünftig, wenn man die Reichweite, wenn man das alles hinbekommt, dass Ingo einen ganzen Tag mit seinen Kunden fahren kann, auch noch ein Riesenvorteil. Er braucht hier in dieses Gebiet, was auf 2000 Meter die Lodges sind, kein Diesel mehr hochfahren, keinen großen Hydrauliköl-Aufwand, sowieso momentan noch kein Thema, aber AdBlue zukünftig irgendwann, das entfällt alles, weil der Strom ist da. Also und natürlich auch noch eine Vorfinanzierung, nicht? Man große Skigebiete, im Allgemeinen gesprochen, die lagern ein paar hunderttausend Liter Diesel ein, das alles im Herbst oder im Sommer schon, dass sie hochfahren können, das entfällt komplett mit Elektromaschinen. Plus Servicekosten, weiß jeder vom Elektroauto, also bei uns mechanisch und die ganzen Werkstätten, auch beim Ingo, er hat spezielle Arbeiterkräfte, die sich natürlich mechanisch sehr gut auskennen und mehr als Mechanik fällt bei uns dann auch nichts mehr ein. Das andere können wir alles übers Internet machen oder kommt ein Servicetechniker, der was Spezielles macht, aber das sollte irgendwann so weit ausgereift sein, dass das wie beim Elektroauto eigentlich mehr oder weniger wartungsfrei läuft.
Das heißt, auch hier gibt es natürlich Potenzial und ich bin mir sicher, die Entwicklungsgeschwindigkeit geht hier auch extrem schnell, wie wir es ja auch in den anderen Anwendungen von Elektromobilität gesehen haben in den letzten Jahren. Auf jeden Fall wieder ein spannender Blick über den Tellerrand. Danke euch beiden für das Gespräch.
Sehr gerne.
Sehr gerne, danke.
Ja, und auch wieder vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr wieder dabei wart. Wie immer zum Ende der Hinweis, dass ihr uns gerne abonnieren könnt, uns auch gerne einen Kommentar oder ein Like hinterlassen könnt bei der Plattform eurer Wahl. Dann bekommt ihr immer mit, wenn es die aktuellste Episode gibt. Und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer. Da freuen wir uns auch sehr drüber. Und das hilft uns auch sehr, hier den Podcast ein bisschen bekannter zu machen. Dann bis zum nächsten Mal und bis bald. Tschüss.
Tschüss.